Mich fragen immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik?
Musik? Musik? Musik? Musik? Musik?
We are nowhere and it's now. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Deep Talk von Eigentlich Alles, dem Musikpodcast. Wer den Titel gelesen hat und eventuell schon weiß, um was es sich da dreht, der wird den Text jetzt wahrscheinlich auch gemerkt haben oder gewusst haben, welchen Song es sich handelt. Es geht um Conor Oberst. Conor Oberst ist ein ganz, ganz toller Musiker und ich will ihn nicht allein besprechen. Das habe ich auch einen ganz tollen Menschen eingeladen dazu. Das ist der Arne. Hallo Arne.
Hallo Norbert. Hi.
Ha, schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns hier das zu machen und mit mir das zu bereden. Bevor wir in die ganze Materie einsteigen, wie geht's dir? Einfach mal so ganz salopp.
Ja, gut. Ich bin sehr gespannt tatsächlich auf das, was hier heute so passiert. Hab Bock mit dir über Conor Oberst, Bright Eyes und all dem ganzen Input, Output einfach mal zu quatschen. Ich richtig Bock drauf.
Ich auch. Und es ist ja wirklich nicht so einfach, jemanden zu finden, der mindestens eine ähnliche Leidenschaft für einen Musiker oder Musikerin entwickelt. Der ein bisschen sehr nischenhaft, ein bisschen sehr spartenmäßig ist, wie Conor Oberst halt auch ist. Und jetzt kommt meine zweite Frage, bevor wir wirklich einsteigen. Was hörst du gerade aktuell außer Conor Oberst und Bright Eyes?
Oh, was höre ich gerade aktuell? Ich höre im Moment das neue Kampfsportalbum.
Ja, jetzt soll sehr gut sein.
Ja, definitiv. Ich kann es empfehlen. Das ist sehr kampfsporttypisch. Nicht viel Neues. Aber doch ziemlich, ziemlich cool. Und sonst in letzter Zeit, ich habe The Dead South für mich entdeckt tatsächlich und Erica Freeze. Das sind so die Neuentdeckungen bei mir in den letzten zwei, drei Wochen ungefähr.
Okay, cool. Erica Freeze sagt mir jetzt wirklich mal nix, aber der Zauf, ja klar. Aber Erica Freeze, um was geht's da so? Was macht die gute Frau?
Klassische Singer-Songwriterin, kommt okay. Aber, glaube ich, ich weiß den Namen allerdings nicht, ursprünglich aus einer Punkband. Da fällt mir jetzt gerade tatsächlich aber der Name nicht ein. Könnte auch einmal schnell gucken.
Ja,
aber
es
ist aber ja, ich kann es sehr empfehlen, so. Tatsächlich.
Das ist cool. Ja, Singer-Songwriter ist ja so viel das richtige Stichwort für das heutige Thema. Solange du googelst, werde ich mal kurz, ganz kurz einen Abriss machen, warum wir über Conor Oberst reden oder wer Conor Oberst eigentlich ist, so ein bisschen. Wer es ist, könnt ihr gerne bei Wikipedia nachlesen, da gibt es genug Artikel oder im Internet. Wir machen jetzt keinen Abriss über seine Biografie oder seine ganze Diskografie, weil dann sitzt du noch in 4 Stunden hier, ohne dass wir irgendwas Emotionales darüber geredet haben, weil dieser Mensch seit Mitte der 90er Output macht und er ist gerade mal 41 jetzt, also könnt ihr euch ausrechnen, wie sein Output ist, oder 42 müsste er sein, also Anfang 40, so 41, 42 müsste er sein. Ja, und seitdem bringt er regelmäßig Platten raus, unter sämtlichen Synonymen. Sein bekanntestes ist auf jeden Fall Bright Eyes und darüber haben Arne und ich nicht kennengelernt. So rum, alter Schwede, ey. Es ist 5:05. Eigentlich bin ich schon auf Feierabend-Modus, sorry. Aber ich würde gerne von Arne wissen, wie er Conor Oberst wahrscheinlich über Bright Eyes kennengelernt hat.
Tatsächlich ist das eine ganz absurde Geschichte irgendwie. Es müsste 2005 gewesen sein. Ich glaube, es war die American Idiot Tour von Green Day. Ich hole ein bisschen aus. Sind da mit einem Bekannten hingefahren tatsächlich und halt zurück und da lief halt Musik im Auto danach. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt Singer, Songwriter, Folk Music relativ wenig bis gar keine Berührungspunkte. Und da lief halt irgendein Mix lief da tatsächlich gerade und Es war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eine Mischung aus halt Bright Eyes und Christopher Aström. Und das hat mich irgendwie tatsächlich so geflasht, dass ich dann angefangen habe, mich ja näher damit zu befassen und mal zu gucken, was gibt's da noch so für Songs? Und ja, so fing das Ganze tatsächlich an. Also eher durch Green Day. Verrückterweise.
Eigenartig. Auf jeden Fall Christopher Aström, könnt ihr auch mal auschecken, auch ein ganz toller Musiker. Habe ich jetzt auch lange nicht mehr gehört, aber war mal so eine Zeit lang ein bisschen auf meinem Rotation. Da erzähle ich mal ganz kurz, wie ich zu Conor Oberst Price gekommen bin. Gehen wir noch ein paar Jahre weiter zurück. Das war so ums Jahr 2002. Ich hatte da zu der Zeit einen sehr guten Freund, den Alex, und der hat bis heute immer noch einen größeren Bruder, einen älteren Bruder. Und der war immer relativ der Coole, was Musik angeht. Über den haben wir ganz viel kennengelernt. Und der hat auch immer so Mix-CDs gemacht und Mixtapes. Und da haben wir mal bei ihm zu Hause gesessen und irgendwas gehört. Und da lief, und ich bin mir nicht mal sicher, welcher Song, aber irgendein Song von der Fevers and Mirrors. Und ich glaube, es war Arianet von Fevers and Mirrors. Und ich war so dermaßen geflasht von dieser, ich weiß nicht, Emotionalität oder was weiß ich, was, wie man es beschreiben soll, dass ich gleich den großen Bruder von meinem Freund damals angehauen habe, gesagt, was ist das, wer ist das? Und er hat mir gesagt, das ist Bright Eyes. Und seitdem war ich dann ein bisschen in einem Rausch. Kann man wirklich schon sagen, Rausch. Und da habe ich dann bis zu dem, das Fevers and Mirrors ist das zweite Album von Bright Eyes. Unter anderem dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Bin ich recht gespannt, weil er sogar eine Remix-Version davon rausbringt.
Eine Remix? Ah, okay. Ich habe nur die Remastered LP bestellt. Tatsächlich.
Ja, was heißt Remix? Aber hier, das war falsch ausgedrückt, sondern viele Songs neu aufgelegt. Mit sämtlichen Gästen und Gästinnen. Ah. Wie halt zum Beispiel Halai mit Phoebe Bridges zusammen. Oder
großartige Version. Tatsächlich.
Bin ich nicht ganz so. Ich finde da die Original immer noch ein bisschen besser, ja.
Ja, okay.
Ja, ist die nostalgische Ader in mir vielleicht noch. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Version. Ich mag Phoebe Bridges auch sehr gern. Lustigerweise habe ich Phoebe Bridges über Conor Oberst kennengelernt, weil ich sie in seinem Programm, in seinem Konzert als Vorprogramm gesehen habe.
Genau gleiche Geschichte auch bei mir, tatsächlich.
Da waren wir wahrscheinlich auf der gleichen Konzerttour. Ja. Wo er Solo gespielt hat, Solo Akustikgitarre.
Die Ruminations Tour war's.
Yep. Genau, ich war danach bei der. Oh Gott. Ja, kommen wir gleich drauf, wie oft und warum wir live gesehen haben. Genau, jedenfalls Fevers and Mirrors, und die habe ich mir dann besorgt. Die gab es Gott sei Dank im hiesigen Plattenladen damals hier, oder Technikladen, muss man dazu sagen. Ja, und dann saß ich als, was, 2002, als ja, 16-Jähriger, saß ich dann hier und in meinem Kinderzimmerchen und hab diese Platte hoch und runter gehört und das Booklet dazu, jeden Text hat durchgelesen, und ich kann bis heute von den ersten, also ich sag mal von der vom ersten Album bis zur Digital Ash jeden Text auswendig, wirklich von Wort für Wort. Das hat sich so in mein Gehirn eingebrannt, weil ich das mit jedem Album so gemacht habe. Und wer Conor Oberst kennt, der Typ hat keine kurzen Texte. Der Typ, der schreibt Kurzgeschichten teilweise.
Ja, definitiv. Vor allem auch also über Songs auch hinweg einfach. Gerade in den ersten Alben, ne? Gerade auch irgendwie verbundene Geschichten. Oder auch die Musikvideos tatsächlich, die ja oft viel mehr sind als einfach nur der Song.
Das ist richtig. Ich muss sagen, ich kenne mich mit den Musikvideos von ihm gar nicht so wirklich aus. Ich habe da nie wirklich darauf Beachtung gefunden. Ich kenne, glaube ich, zwei oder drei jetzt auf Anhieb, aber es war's.
Ja, aber auf Anhieb würde ich auch nicht mehr. Aber für mich ist halt gerade da, um ein bisschen zu springen, aber zum At the Bottom of Everything, das mit dem, also das geht ja ewig lange, weil da noch die Vorgeschichte ist, was er ja auch auf dem Album erzählt. Und das Video finde ich halt einfach tatsächlich echt großartig, Und gleichzeitig hast du dann ja auch noch Videos, die nicht viel, die jetzt nicht viel länger sind, nicht eine Geschichte erzählen, aber ich mag zum Beispiel das von Easy, Lucky and Free, wo er tatsächlich ja einfach nur vorm Spiegel
Ja.
steht und den Text teilweise mit auf diesem Spiegel einfach schreibt. Und das passt einfach so gut irgendwie. Und das beschreibt so viel, finde ich.
Das ist richtig. Ist auch das erste Video, was mir eingefallen ist, als du gesagt hast, Videos. Das war das erste, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt sofort parat. Alle anderen bin ich so ein bisschen, ich glaube noch Bowl of Oranges, das ist ja auch mehr so, wo das in Zeitraffer das Obst verwelkt in dieser. In der Schale. Und so. Ja, wir springen ja, wir werden jetzt auch hin und her springen. Wir werden jetzt von 2000 mal ganz schnell zu 2015 oder so springen. Das kann ganz schnell passieren. Also, das ist absolut Special Interest jetzt, Leute. Und recht richtiges, ich hasse dieses Wort zwar, aber das ist abgenörde jetzt. Aber, nee, genau, so habe ich Conor Oberst kennengelernt oder Bright Eyes und dann. Wie gesagt, ich war halt schockverliebt. Und dann würde ich jetzt mal eine vielleicht kontroverse Theorie aufstellen oder These aufstellen. Für mich ist Conor Oberst mit Elliott Smith zusammen die einzigen beiden Menschen, die Emo wirklich sind. Alle anderen tun nur so, als wären sie Emo.
Ja, lassen wir einfach mal so stehen, oder?
Also, ich sag mal so. Es gibt auf YouTube so einen wunderschönen Mitschnitt von der Digital Ash Tour, wo er in Amsterdam spielt, Live-Mitschnitt. Das Ding geht ungefähr 1 Stunde 10. Und ich würde es mal ganz schwer behaupten, viele würden einfach sagen, der Typ ist da gerade on the edge to suicide bei diesem Konzert.
Also ich verstehe definitiv, was du meinst, und ich würde das tatsächlich so aus dem Bauch heraus wahrscheinlich auch doch schon unterschreiben in vielen. Also ja, ich würde da schon mitgehen.
Obwohl er es niemals irgendwie zugeben würde oder sagen würde. Das ist ja auch nicht so. Er hat sich ja nie irgendwie als Emo da. Er hat sich zwar so gekleidet, auf jeden Fall, so, vor allem um Wide Awake Tour. Diese Zeit rum war immer sehr schwarz angezogen und mit seiner typischen Tolle im Gesicht, Haartolle im Gesicht und.
Ja, definitiv. Ich glaube, es gibt auch ein YouTube-Konzert, das nicht mal Konzert ist, das eher so ein Studioauftritt, der ein bisschen länger geht. Ach, wirklich diese Tolle. Und also, es ist schon teilweise so ein Abziehbild, Emo, so wie man sich das auch ein bisschen klischeehaft vorstellt. Aber halt dadurch nicht klischeehaft, weil es ist so eher, es ist so zu 100% eher
Ja,
einfach.
und ich hab jetzt auf in Vorbereitung nicht, das ist jetzt falsch gesagt, aber ich habe jetzt wirklich in den letzten Wochen vermehrt ihn gehört, also seine ganzen Output und so ein bisschen durchquer gehört, weil es gerade mir ein bisschen gut tut, weil selbst diese ganzen Tragik und Melancholie, die er irgendwie so durch seine Musik ausstrahlt teilweise, ist mir ein gutes Gefühl gibt, einfach, weil er seine Stimme mich jetzt schon über 20 Jahre begleitet und. Es klingt total pathetisch, aber irgendwie ein Freund geworden ist. Weil er mir sein gesamtes Herz ausgeschüttet hat in seiner Musik und ich irgendwie das Gefühl habe, ich kenne ihn. Obwohl es natürlich absoluter Bullshit ist. Aber der Typ, der hat halt wirklich so dermaßen, ja, bildliche Texte und eingängig nicht, sondern eindringliche Musik. Also die wirklich, ey Leute, hört euch Poison Oak an, dann, ich glaube, was. Schmerzhafteres habt ihr, glaube ich, in eurem Leben noch nie gehört.
Ja, aber das stimmt, da können wir uns auch gleich nochmal genau drüber unterhalten, genau, weil eingängig ist es halt nämlich gerade die ersten Alben ja so überhaupt nicht. Es
Nee,
ist
das war
super,
falsch, aber es
es ist
ist.
super sperrig, es ist,
Ja.
aber genau das ist es, glaube ich, was auch ich gerade besonders an den ersten Alben so mag. Auch was seine Stimme gerade am Anfang angeht, dieses typische Zittern, dieses ja fast, ja, weinerliche ist es nicht. Zittern trifft es, finde ich, eher ganz gut. Also was.
Er wirkt immer verzweifelt, finde ich. Es
Ja,
wirkt immer sehr, sehr verzweifelt, wenn er singt.
stimmt, verzweifelt ist es auch, aber ich würde es halt auch nicht weinerlich mag ich es nicht nennen,
Nein,
eben.
nein.
Aber, und das ändert sich, finde ich, im Laufe der Zeit und kommt dann aber irgendwann wieder. So, ich glaube, das trifft es ganz gut.
Ich glaube, so einen richtigen Schnitt für seine ganze Karriere war die Cassadaga.
Ja.
Ich glaube, das war der absolute Schnitt für alles, was danach kam.
Genau, und ich fand, genau, weil Cassadaga war für mich als Bright Eyes-Album tatsächlich das erste Album, wo er, wie sagt man, wirklich eine Singstimme hatte. Weißt du, was ich...
Das stimmt, ja.
So, er hat richtig gesungen. Es war klar, es hatte nicht mehr dieses Zitternde, es hatte nicht mehr dieses Leidende, sondern es war wirklich sehr auf die Musik fokussiert. Es war anders produziert. Es war ein großartiges Album, das also ohne Wenn und Aber. Aber das war tatsächlich ein Bruch, finde ich, im Stil. War auch der Punkt, aber trotzdem, wo ich ihn ein bisschen verloren habe danach. Und für mich ist tatsächlich für mich war zum Beispiel das Ruminations, was unter Conor Oberst rausgebracht wurde, vielmehr ein Bright Eyes-Album der früheren Zeit als alles andere tatsächlich. Als eine Cassadaga zum Beispiel. Ein Rumination ist für mich ein Bright Eyes-Album vom Sound her.
Da habe ich jetzt letztens Interview mit ihm gesehen. Da ging es halt um, das war bei NPR, glaube ich. Nee, NPR nicht, KXP genau. Und da hat er gerade das Salutations gespielt, also was das Nachfolgealbum ist, sozusagen. Und lustigerweise sind das die gleichen Alben, mehr oder weniger. Aber das Ruminations ist halt bloß eher mit Klavier oder Gitarre, maximal. Und lustigerweise ist das bloß eine Demo, die er an sämtliche Musikerfreunde geschickt hat, um eine Band zusammenzustellen, das Ruminations. Und da hat die Plattenfirma zu ihm gesagt, ey, das bringen wir mal limitiert bisschen als, oder was bringen wir mal als Platte raus. Vielleicht interessiert das ja jemanden. Und dann auf einmal in der ersten Woche wurde das so hart verkauft, dass sie eine Neupressung gemacht haben, also auf Normalpressung gemacht haben. Ja. Das ist eigentlich bloß ein Demo des Ruminations. Mehr ist es nicht.
Ja, ist völlig verrückt. Also so, ja. So wusste ich das gar nicht, aber
ich auch nicht, aber das habe ich jetzt letztens so erfahren beim Interview.
Aber das trifft es ganz gut, dieses Demo-Gefühl, dieses unfertige, aber genau das, was für mich die Musik einfach ausmacht, tatsächlich. Ja.
Ich muss sagen, bei dem Cassadaga mit diesem leichten Bruch, beziehungsweise mit diesem leichten Verlorensein, oder war ich auch so ein bisschen dabei, obwohl ich ihn zur Cassadaga-Tour zum allerersten Mal live gesehen habe. Mhm. Und ich will fast sagen, ich war leicht enttäuscht, als ich ihn zur Cassadaga to Life gesehen habe.
Warum?
Zum allerersten Mal. Weil ich halt in meinem Kopf dieses Emo, ich komme nicht drum rum, das einfach reinzubringen, dieses Emo-haftige hatte.
Ja.
Und auf einmal steht dort eine echt, jetzt im Retrospektiv gesehen, eine echt coole Folkband, Folk-Rock-Band. Wo ich einfach jetzt dafür wahrscheinlich nochmal töten würde, diese Band so zu sehen, wie sie da damals war. Aber zu dem Zeitpunkt, da war ich Anfang 20, wollte ich einfach nochmal ein bisschen den leidenden Conor Oberst sehen.
Ja, ich kann.
Hab einfach den,
ja. Ich kann das voll nachvollziehen, halt dieses. Es war ein. Also Cassadaga, der Song hieß ja, glaube ich, aus. Also es war ein. Ohne jetzt auf den Text einzugehen, den habe ich gerade tatsächlich nicht im Kopf, aber es war ein cooler Folksong zum Mitsingen. Und es hatte so...
Meist Four Winds,
oder? Ach, Four Winds, ja, danke. Genau. Ja. Also, richtig guter Folksong, aber zum Mitsingen. Und es hatte nicht dieses... weil für mich hat Bright Eyes, auch die ersten Alben, auch so dieses, wenn es mir nicht so gut geht, nicht um mich da drin zu suhlen, aber so dieses, ja, ich werde verstanden und ich kann mich so fallen lassen und ja. So, und das war bei Cassadaga nicht mehr. Das ist ein sehr individuelles und sehr persönliches Empfinden, ja, was man mit der Musik verbindet. Und aber das war für mich dann tatsächlich ein bisschen weg. Und ich glaube, auch aus der Retro-Perspektive würde ich es heute tatsächlich auch, oder bewerte ich es auch komplett anders, als ein ziemlich großartig gut produziert oder sehr gut produziertes Album mit guten Texten, mit einer guten Struktur, gut durchdacht und einfach ein sehr gutes Album.
Da muss man aber auch sagen, dass er da auch ein bisschen bei Cassadaga zu bleiben, ein bisschen so seine Spiritualität entdeckt hat, die dann später immer mehr hochkam durch viele andere Sachen auch. Vor allem dann durch das People's Key. Ich finde, das People's Key ist so das absolute spirituellste Album von ihm überhaupt. Aber dazwischen hat er noch sein Solo-Ding rausgebracht. Seine erste Solo-Platte, mehr oder weniger.
Da habe ich ihn.
Die kam ja auch.
Da habe ich ihn
komplett ja auch 2008, glaube ich, oder so ähnlich. 2008 kam es. Und ich war gespannt. Ich habe mir die, glaube ich, blind gekauft. Ich habe die einfach blind gekauft, weil ich dachte, das ist Conor Oberst, was kannst du falsch machen? Und die ist gewachsen. Die ist wirklich gewachsen bei mir. Am Anfang war ich auch so, naja.
Ich überlege gerade, du musst mir mal kurz helfen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen auch gerade jetzt bei Wikipedia am Start. Also das erste war ja das mit der Mystic Valley.
Nee, das Nachfolgealbum. Das davor noch. Das mit hier.
Mit in der Hängematte. Wo er in der Hängematte.
Genau, mit Moab zum Beispiel war der erste. Oder Sold Out war, glaube ich, der erste Song. Auf der. Ja, ich glaube, also. Genau, auf der Hängematte. Wo in der Hängematte so rumflitzt, dieses schwarz-weiße Cover.
Ja.
Genau, genau. Und das kam, glaube ich, 2008 oder 2007 raus. Ich könnte natürlich auch Wikipedia jetzt aufmachen, aber irgendwie will ich das gerade selber wissen alles. Ja. Da will ich mein super Fanboy-Tum ein bisschen selber testen.
Ich könnte es dir sagen, aber ich sag's dir, aber ich bin ganz ehrlich, gerade was den Zeitrahmen betrifft, bin ich tatsächlich ein bisschen, da bin ich tatsächlich raus, weil das genau nach der Caster Dagger der Punkt war, wo ich ihn Jahre tatsächlich, also ich habe immer die gleichen Songs immer noch gehört, aber ich habe ihn an sich als neu oder was neu rauskam, da tatsächlich aus den Augen verloren, warum auch immer, ich kann es dir nicht mal sagen, ich kann mich noch erinnern, dass ich, also die Songs würde ich wahrscheinlich erkennen, ich fand halt zum Beispiel I Don't Wanna Die in a Hospital, wenn der Song überhaupt so heißt, fand ich ein super Ohrwurm, fand ich großartig.
Ja, das ist halt auch das, man merkt, wahrscheinlich Leute, die jetzt ein bisschen so salopp über ihn drüber hören, so ein bisschen quer, die würden sich merken, was Bright Eyes ist und was vielleicht seine Solo-Sachen sind, von den neueren Sachen jetzt. Das ist so ein bisschen, das verschwimmt so ganz leicht, finde ich. Mhm. Aber wenn man das wirklich kennt, dann hört man sofort, dass da bei seinen Solo-Sachen was anders ist. Nicht was fehlt, sondern was anders ist. Weil Mike Mogus und Nate Walcott, die halt Bright Eyes, die sind ja zu dritt Bright Eyes, offiziell. Und die haben dann einen anderen, die haben noch mehr Einfluss auf ihn. Oder die haben dann noch irgendwie, sie können seine Ideen anders umsetzen, als er es solo macht. Das ist irgendwie ganz eigenartig. Ja, und dann kam halt, wie du halt sagst, mit Outer South, die mit der Mystic Valley Band. Und da hat er mich wieder so 100% gehabt. Weil ich das Album finde ich bis heute, es wird eins seiner schwächsten Alben bis jetzt betitelt. Ja. Überhaupt. Von seinem gesamten Output und ich finde es eins seiner stärksten. Das ist total eigenartig.
Ich gucke mir jetzt tatsächlich mal eben kurz die Playlist von diesem Album an. Ich muss es jetzt einfach mal tatsächlich doch machen.
Ey, da ist der Song Ten Women drauf und es ist ein grandioses
okay.
Song. Einer der besten Texte von ihm, finde ich.
Also sagt mir dann jetzt auch, und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, wenn ich sage, ich habe ihn verloren, ist es einfach, ich habe keine Erinnerung, sondern irgendwie kennt man es oder kenne ich es dann doch. Irgendwie.
Ja. Aber man muss natürlich auch eins sagen, der Typ hat ja, wie gesagt, wir reden jetzt von der Zeitspanne von, ich glaube, 97 kam sein erstes Brightside-Album raus, davor hat er auch schon was rausgebracht und mit anderen Bands zusammen und so. Und bis heute bringt er kontinuierlich Musik raus. Unter anderem, ich würde fast sagen, mein zweitliebstes Projekt nach Brightside ist für mich der Separacidos. Weil das so komplett was anderes ist. Und dieser Parasidos ist einfach laut. Also ist wirklich laut, ist hart, ist Punk mit Hardcore gemischt. Viel, viel Geschrei und ja, ich lieb's einfach. Ich habe heute noch mal das erste Album gehört, was lustigerweise im gleichen Jahr rauskam wie die Fevers and Mirrors 2002. Das erste dieser Parasitas-Album.
Krass.
Zum gleichen Jahr entschieden.
Ja, ich habe nur das zweite hier stehen, tatsächlich.
Das zweite ist auch fantastisch. Das kam 2015, glaube ich, raus. Aber merkt man auch einen Unterschied schon mal. Aber das ist auch das, der S. Conor Oberst nicht der Hauptsongwriter bei dieser Parasitas. Das ist dann der Bassist. Ich habe gerade seinen Namen vergessen, aber der Bassist ist der Hauptsongwriter bei den ganzen. Bei den dieser Parasitas. Und trotzdem ein super geiles Projekt.
Definitiv.
Aber bis jetzt bloß zwei Alben rausgebracht und ja.
Aber tatsächlich.
Ich hätte sie fast mal live gesehen, aber naja.
Okay. Ist tatsächlich aber, weil du sagst, es ist dein zweitliebstes Projekt, also da bin ich, nee. Da, also,
ist lustig.
Was das zweite Projekt ist, ist bei mir sowas von eindeutig, allein durch die Kombi an Sängerinnen und, oder an Sängerinnen und Sänger ist, das, es ist halt Better Oblivion Community Center, also großartige.
Ja, ist auch fantastisch, definitiv.
Ohne Frage. Großartiges Ding.
Aber lustigerweise ist das bei mir am meisten bis jetzt untergegangen.
Krass.
Ich habe es jetzt nicht so oft gehört. Also ich habe es gehört und ich habe es nicht mal hier stehen. Das ist für mich eigentlich schon, ist eigentlich eine Schande. Ich habe sogar generell sehr wenig Sachen von Conor Oberst hier stehen, muss ich mal ganz ehrlich sagen, auf Bright Eyes. Das ist eigentlich schon fast eine Schande, aber es ist einfach so. Also auf Platte, ich habe vieles auf CD noch hier rumstehen.
Oh.
Mein Kater, der dreht gerade ein bisschen durch hier. Sorry, falls man das hört, aber der hat irgendwie gerade einen Rappel.
Also ich höre nichts.
Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er auch ein großer, will er irgendwas sagen. Bright Eyes, er ist jetzt gerade mal fast 4 und hat, glaube ich, mehr Bright Eyes gehört als die meisten Menschen in ihrem Leben zusammen. wann hast du Bright Eyes oder Conor Oberst zum ersten Mal live gesehen? Oder wie und warum?
Zu der Ruminations Tour tatsächlich.
Wirklich? Ach, das ist doch sehr spät.
Super spät tatsächlich, ja, aber weil tatsächlich, wie gesagt, aus den Augen verloren so ein bisschen. Ich glaube, also wie gesagt, ich habe ihn ja halt immer gehört und dazwischen von wegen Platten kam dann dazu, ich habe mir dann irgendwann, ich glaube, das war auch meine teuerste Anschaffung an Vinyl, diese grüne Box mit den Studioalben zugelegt, tatsächlich.
Ja.
Und, und dann, wie gesagt, Ruminations. Und dann war es aber auch klar, als die Tour irgendwie war, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich ihn sehen, war ein, ich fand ein bockstarkes Konzert. Allein aber auch für Phoebe Bridgers. Aber ich weiß gar nicht, ob es ihm so gut ging an dem Abend. Ich kann es nicht sagen, aber es war einfach trotzdem ein geiles Konzert.
Er wirkte, ja, ich war ja, du warst wahrscheinlich in Köln auf dem Konzert und ich war halt in München beim Konzert und ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil ich hatte ja wirklich das Gefühl so, okay, er ist wieder der bisschen alte Conor zu dem Zeitpunkt gewesen. Du hast richtig gemerkt, dass er halt zwar 10 Jahre, 15 Jahre älter ist, aber trotzdem immer noch so ein bisschen, er wirkt immer noch wie dieser kleine, verstohlene Junge. Irgendwie. Obwohl er jetzt, wie gesagt, Anfang 40 ist. Trotzdem wirkt er immer noch wie dieser kleine, verstohlene Junge.
Ja.
Der irgendwie genial ist. Voll. Also wirklich, er ist wirklich genial. Da komme ich jetzt zu meiner zweiten These, die sehr kontrovers ist, wo ich schon öfters mal Kritik bekommen habe. Für mich ist Conor Oberst der beste Lyriker aller Zeiten.
Kein großen Widerspruch von mir. Da tatsächlich.
Das ist sehr gut. Weil ich habe noch nie selbst, ich glaube, selbst Bob Dylan muss seinen Hut ziehen vor. Und Neil Young, die müssen die Hüte alle ziehen vor Conor Oberst.
Also selbst wenn man nicht mit jedem, ich finde allein, wenn man den Input betrachtet, wie variabel der sein kann auch.
Ja.
Input, ich meine Output. Na, Input, Output.
Ja, Output. Das ist für uns der Input ist sein Output. Wenn mich Leute fragen, warum, dann sage ich, ich gebe euch einen einzigen Text und dann widerlegt ihr mir das bitte. The Calendar Hung Itself von The Furious and Mirrors. Dieser Text, ich glaube, noch nie hat jemand auf der ganzen Welt eine verzweifelte Teenagerliebe so beschrieben, so gut beschrieben wie er. Noch nie hat das irgendjemand geschafft. Es wird auch nie wie jemand schaffen, glaube ich nicht.
Mhm.
Ja. Gut, da habe ich ja, warte mal, ich habe ihn zu können wir mal wieder live zurück, ich habe ihn zur Casablanca-Tour zum allerersten Mal gesehen. Dann war auch so ein bisschen Luft, da habe ich ihn zur Papers Key-Tour nicht gesehen, das weiß ich noch. Da habe ich ihn aber, ich habe ihn auch nicht zur hier Solo-Tour gesehen, zu seinen Solo-Alben damals hier zu Outer's Half. Ich habe ihn dann erst wieder zur Upside-Down-Mountain-Tour gesehen zum ersten Mal.
Okay, also insgesamt Viermal? Habe ich jetzt fünfmal?
Ich hab ein vier, warte mal, ich habe ihn da gesehen, da. Ich habe ihn fünfmal live gesehen. Fünfmal habe ich ihn live gesehen. Und zur Upside Down Mountain Tour. Warte mal, zu irgendeiner Tour waren First Aid Kit Vorgruppe. Und das war auch fantastisch.
Oh, ja.
Das war zur Upside Down Mountain Tour, genau, weil die haben nämlich da mitgesungen, teilweise bei ihm, beim Live-Konzert. Genau.
Grandios.
Das war auch grandios. Habe ich es auch kennengelernt dadurch. Also ich kannte Lions Roar, kannte ich schon den Song. Mhm. Aber der war mir nicht so krass präsent. Ich wusste, dass ich ihn gut fand. Da habe ich diese zwei Frauen da live gesehen als Vorprogramm und bin einfach geschmolzen.
Ja, definitiv. Also ich wusste, ich habe First Aid Kit unabhängig davon kennengelernt, tatsächlich.
Oh, das ist natürlich doch geil.
Ja, und dann war es ganz witzig. Ich habe halt das eher, also The Lion's Roar gehört. Und dann ist ja, ich glaube, der letzte oder vorletzte Song ist ja King of the World. Und so, hä? Die Stimme, die kennst du doch? Und so geguckt und so, ah, macht Sinn. Es passt. Und dann gibt es ja zum Beispiel auch vom, ich glaube, es ist vom Haldern Pop auf YouTube, wo auch immer. Also,
genau.
Die Lua-Version ist auch eine der schönsten, ja, tatsächlich. Also die Version auf YouTube ist echt schön.
Da gibt's noch eine geilere, und zwar von Kardinal Sessions. Da singt er auch mit den beiden Lua zusammen.
Ah, okay, die sagt mir gar nichts tatsächlich.
Geh einfach das Lua ein. Und das ist halt auch, und das finde ich halt das Krasse, jetzt gehen wir wieder zu Bright Eyes, oder beziehungsweise zu Conor Oberst. Der Typ, ich weiß nicht, man müsste echt mal, vielleicht gibt es das wahrscheinlich im Internet, 100%, gibt es das irgendwo, aber mal in eine Liste aufhören, mit wie vielen MusikerInnen der mittlerweile zusammengespielt hat. Das sind weit über die 200. Wenn du, also wirklich, also du hast ja bei jeder Tour außerhalb Mike Mogus und Nate Walcott immer eine komplett neue Band. Klar, ab und zu mal ist mal irgendjemand, der mal wieder da mitspielt, aber im Großen sind, guck mal, bei der bei der Upside Mountain Tour waren die Doors als seine Band, die auch eine ganz fantastische Band sind, mit First Aid Kit. Dann hattest du die jetzige Bright Eyes Besetzung ist noch nie so da gewesen, wie sie da ist. Die gab es alle vorher nicht so wirklich in der Besetzung, wie sie jetzt da sind. Und es ist fantastisch. Es ist das, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es so ein Pool an MusikerInnen gibt, die einfach bloß sagen, ja, Connor spielt was, mach mal mit. Ja, okay. Gib mir einen halben Tag Zeit, dann habe ich das alles wieder drauf.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Und ich habe über Bright Eyes und da, er hat ja mal das Label Saddle Creek, war ja unter Vertrag ganz am Anfang. Und das war ja so Anfangszeiten, wo ich ja Internet hatte, dann so ersten DSL und Emule und Casa und Geschichten. Und habe dann auch ganz, ganz viele andere Bands und Künstlerinnen kennengelernt. Wie halt The Faint, Maria Taylor, Azure Ray. Da könnte ich jetzt anfangen, Leute. Das Fass machen wir gar nicht erst auf. Weil dann sitzen wir wirklich noch übermorgen hier. Zurück zu Conor Oberst. Ich habe Arne im Vorgespräch schon gesagt, dass ich einen schwarzen Fleck in der Conor Oberst Diskografie habe. Und das ist bei mir die Monsters of Folk.
Und da sage ich dir, willkommen im Club. Ja. Keine Ahnung. Wirkt also tatsächlich auch komplett an mir vorbeigegangen.
Ich habe die, glaube ich, einmal in meinem Leben gehört bis jetzt oder so. Und ich habe das einfach. Es gibt einen wunderschönen Auftritt von ihm von Austin City Limits, wo er halt mit den zusammenspielt halt, mit den drei anderen. Jim James von My Morning Jacket, dann M. Ward von unter anderem She and Him, mit Zoe Deschanel und halt Mike Mogus, der halt auch so Bright Eyes ist und ganz viele andere Sachen. Mike Mogus, würde ich die meisten sagen, wer ist das? Guck mal bitte auf seine Produzentenliste, was der Typ alles schon produziert hat, dann mindestens eine Platte habt ihr schon gehört. Egal, in welcher Richtung, in welchem Genre. Wie gesagt, das ist bei mir komplett vorbeigegangen. Ich habe es mir jetzt meine Playlist reingezogen. Ich will es mir die Tage jetzt mal anhören. Aber ey, das ist mir wirklich komplett vorbeigegangen, obwohl ich alle Musiker Beteiligten mag. Aber war ich raus. Ich weiß nicht warum, es ist komplett vorbeigegangen.
Ich, wie gesagt, ich auch, kann ich überhaupt nicht so sagen. Nicht mal ansatzweise, tatsächlich.
Das ist irre. Also wirklich, ich bezeichne mich mal als großen Fanboy, der wirklich fast alles kennt von ihm und selbst diese er hat ja noch nicht bloß die Alben rausgebracht, wenn man mal, er hat ja EPs noch und nöcher rausgebracht und Split-EPs noch und nöcher und dort mitgemacht und da mitgemacht. Die EPs haben teilweise so großartige Songs, also wirklich, ich kann es dir gar nicht sagen, was da Neely O'Hara zum Beispiel oder Going for Gold auf der anderen EP, und das ist alles so ein riesengroßer Mischmasch, aber meine Fresse, ey.
Ja, aber ich finde, das hatten wir auch im Vorgespräch, ich finde es da auch tatsächlich ganz spannend, so dieses, weil du das jetzt auch gerade meintest, du bezeichnest dich als großen Fan, und dann würde ich jetzt mal ausholen, das, was wir im Vorgespräch hatten. Ich bin auch großer Fan und ich glaube, wir sind beide großer Fan. Du hast definitiv auch noch deutlich mehr Textwissen oder was auch immer, aber wie definiert man dann dieses Fansein? Also für mich ist einfach, selbst wenn es nur 10 Lieder, die immer wieder in der Playlist auftreten, so, und die mir so viel geben und mit denen ich so viel verbinde, und ich weiß, so, die Band, der Musiker, die Musikerin, die gibt mir in gewissen Situationen so viel, dann reicht es, um für mich zu sagen, ich bin echt ein großer Fan einfach tatsächlich. Unabhängig davon, ob ich weiß, wie, mit welchen, mit wer steht da noch in der Band oder wie sind die Namen oder was ist die ganze Geschichte dahinter. Und
nee, da gebe ich dir zu 100% recht. Fantum ist mehr das, was es in einem auslöst. Auch wenn es bloß wirklich ein Song ist oder, wie gesagt, eine Handvoll Songs sind oder bloß immer werdenden. Was ich halt gerne mache, aber es ist halt wirklich mein Hobby und meine Leidenschaft, der halt dann wirklich super Internet durchforstet und macht und tut und sich Videos anguckt und dann die Kommentare durchliest und dann wieder auf das und alles mögliche. Es würde ich nicht als Fantum bezeichnen, es ist einfach bloß ein Hobby, was ich gerne mache. Ja. Mein Fantum, wie du schon sagst, würde ich halt wirklich drauf beziehen, dass ich einfach unfassbar viel aus dieser Musik ziehe, die er macht. Egal, in welchem Projekt er jetzt verbandelt ist. Abgesehen von Monsters of Folk. Aber ansonsten, ja, und wie du auch sagst, es gibt manchmal auch Zeiten, da höre ich mir 2 Lieder bloß an von ihm. Und das reicht mir für die nächsten 3, 4 Wochen. Irgendwie. Das ist einfach so.
Ja, definitiv. Also es gibt halt Lieder, die gehen für mich immer so. Und ja, und andere, die vergesse ich dann halt auch schnell wieder, aber das finde ich auch, ja, vollkommen okay tatsächlich. Aber ich finde, wir sollten noch mal kurz, oder ich würde gerne noch mal kurz über ein Album sprechen, was wir noch gar nicht erwähnt, noch nicht mal ansatzweise erwähnt hatten, weil das war eines der ersten Alben, die ich mir quasi blind bestellt hatte.
Okay, jetzt bin
ich und gespannt. Was ist meines Wissens zumindest in Deutschland noch nicht auf Vinyl gab, aber für mich einfach eines, ich glaube, doch eines auch der besten ist, und das ist das Motion Sickness. Das Live-Album.
Das Live-Ding.
Ich finde es großartig. Es ist unfassbar
fantastisch, gut. Fantastisch. Mit 2 unfassbar guten Coverversionen von Masche Boom von Feist und The Biggest Lie von Elliot Smith. Nur mal ganz kurz als aber unfassbar auch. Was für eine krasse Songauswahl. Mm. Ey, auch ewig nicht mehr gehört.
Ja.
Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Die habe ich schon lange, lange nicht mehr gehört. Aber klar, auf jeden Fall.
Weil das war tatsächlich das erste, ich glaube, physische Album, was ich mir bestellt hatte auf CD von Bright Eyes.
Obwohl ich, wer unser Podcast schon länger verfolgt, der wird wissen, ich bin kein großer Fan von Live-Alben. Außer ein paar ausgewählten. Das ist unter anderem eins, wo ich sage, bin ich dabei. Auf jeden Fall. Also das ist wirklich groß. Und es ist auch immer eine sehr mühselige Sache zu sagen, was ist dein Lieblingsalbum oder was ist das Beste oder was ist das, was bedeutet dir am allermeisten. Aber mit welchem Album hast du so die meisten emotionalen Verbindungen?
Ich finde es super schwer, weil ich immer schwanke zwischen der emotionalen Sache oder auch mit den Songs, die drauf sind, und von dem, was ich tatsächlich am besten finde, ist, ich schwanke halt zwischen einem Wide Awake, das ist für mich tatsächlich das, mit dem ich am meisten verbinde, so, weil das ein...
Ich glaube, ich glaube auch sein berühmtestes bis jetzt, beziehungsweise mit seinem berühmtesten Song auf jeden Fall, First Day of My Life.
So, da können wir gleich gerne auch nochmal, weil das ist für mich tatsächlich, da sind einfach für mich mit die besten Songs oder die Songs drauf, mit denen ich gefühlsmäßig, emotional am meisten verbinde, weil mich, ich könnte jetzt auch die Liste, ich muss mir die, auch die muss ich mir wieder angucken, nicht weil ich, damit ich es einmal auf dem Schirm habe tatsächlich, aber es ist halt mit At the Bottom of Everything, wir haben Lua drauf, wir haben Another Traveling Song, der jetzt kein emotionaler Song ist, den ich aber einfach mag. Ich finde den so witzig einfach nur vom Sound.
Der ist auch
vom
sehr
Sound her. Und dann Landlocked Blues.
Landlocked Blues, ganz wollte ich gerade sagen.
Ist ein
ganz fantastisch.
Emotional einfach. Genau.
Das auch Poison Oak drauf auf dem Album. Und We Are Nowhere It's Now, was ich am Anfang zitiert habe. Deshalb siehst du mal, wie. Ist bei mir nämlich auch ganz weit oben. Aber bei mir, was Emotionalität angeht, beziehungsweise ich am meisten emotionale Verbindung habe zu einem Album, ist bei mir die Lifted.
Und das wie.
Die Lifted ist bei mir so ein Album. Also, ich hatte 2003 eine relativ einschneidende Operation und ich hatte einen Discman mit und eine CD geschenkt bekommen. Und das war die Lifted. Und die habe ich 3 Tage lang nur gehört. Also wirklich, ich hab die wirklich fast, weil ich nicht gerade geschlafen habe oder irgendwas anderes gemacht habe, ich die nur gehört, weil ich nichts anderes machen konnte, außer im Bett liegen zu der Zeit. Und ja. Und da, und wenn wir schon mal dabei bleiben, Conor Ober, beziehungsweise Bright Eyes, Conor Ober ist nicht in seinem Solo-Sache, aber Bright Eyes, die haben immer eine Sache, die vielen Leuten vermiest, die Alben zu hören, und zwar der erste Track. Der erste Track ist meistens die ersten Minuten kein Song, sondern eine Geschichte oder wird irgendwas erzählt oder irgendwie oder irgendwas. Und am ausufertsten ist es halt bei der Lifted, weil bevor der Song da einsetzt, kommt erstmal 6 Minuten lang ein Gespräch zwischen 2 Personen, die im Auto fahren. Mhm.
Ja.
Und das musst du erstmal machen.
Ja, und das zieht sich ja bei der, also deswegen, Lifted wäre nämlich meine zweite Erwähnung gewesen. Ich mag Lifted halt von dem, ich nenne es jetzt mal Storytelling. Erstmal hast du dieses lange Intro, plus du hast, ich weiß nicht zwischen welchen Songs das kommt, aber dieses, ja, er geht halt aus dem Raum, macht die Tür zu und dann setzt der nächste Song ein und
dann kommt You Will auf jeden Fall. Was davor ist, weiß ich gerade nicht, aber da kommt You Will.
Genau.
Ist ja auch. Ist ein Konzeptalbum.
Ja, also, ne, und genau, das ist diese ganze Stimmung, die das Album halt trägt, und das ist für mich ist, also, I'm Wide Awake ist für mich so das Emotionalste, und Lifted ist für mich so die Essenz von Bright Eyes.
Ist sehr gut zusammengefasst. Ja. Finde ich auf jeden Fall, mit der Essenz von Bright Eyes ist Lifted, bist du so 100% auf dem Punkt. Das stimmt. Also, da hast du auch wie halt solche Songs wie You Will, der halt wirklich ein Uptempo-Folky-Song ist. Dann hast du Ball of Oranges genauso. Dann hast du aber auch Lover, I Don't Have to Love. Alter Schwede, dieser Song ist Bombe. Ich kann es gar nicht. Du hast so viele krasse Songs. Waste of Paint. Ich glaube, ein Song, der geht, glaube ich, auch über 6 Minuten lang, wo es eher mit Akustikgitarre und singt. Und es wird nicht langweilig. Diese 6 Minuten lang, wie lang dieser Song ist. Das ist halt so geil.
Ja, definitiv.
Weil er halt eine Geschichte erzählt.
Ja.
Oder Geschichten.
Ja, genau, in dem Fall ja Geschichten und ja. Punkt eigentlich.
Punkt. Und man muss dazu noch sagen, das Artwork dazu ist natürlich auch fantastisch. Ja. Vor allem bei der Fibers and Mirrors, das Artwork mit diesem wirklich Spiegel auf der CD drauf, ich habe bloß die CD gehabt bis jetzt.
Ja.
Großes Kino.
Artwork ganz witzig dazu, ich habe das Cassadega Artwork nicht verstanden. Ich habe mir dabei, also du hast ja diese, bei der Cassadega hast du ja diese silberne Hülle mit diesem Spiegel dabei. Also so, wo dann die Botschaften oder wo dann dahinter, und dann ist noch ein Aufkleber dabei und ich habe mir den einfach draufgepappt und es war halt völlig falsch. Ich habe dieses ganze Artwork an sich nicht verstanden, als es frisch rauskam, irgendwie das Album. Eigentlich ganz witzig.
Ich könnte es dir jetzt gar nicht sagen, ich habe das noch nie mir
an. Ja, in der CD war halt noch ein Aufkleber, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie der aussieht, und ich habe den aber, glaube ich, an die falsche Stelle geklebt und Aber allein witzig, wie durchdacht das alles schon war und ja.
Ja, und ich habe ja jetzt auch hier das letzte Album von Bright Eyes rumstehen, das Down in the Weeds Where the World Once Was. Ja, furchtbare Titel, aber so ist es halt. Ja, sehr simples Design. Ich glaube, die müssen auch mittlerweile relativ simpel mit ihren Designs sein, weil es immer teurer wird. Und sagen wir mal ehrlich, trotz seiner ganzen Outputs und seines doch Mainstreaming-Status im Indie-Bereich, also er ist wirklich, glaube ich, einer der mainstreamigsten Artists im Indie-Bereich, er ist ja trotzdem kein Super-Selling irgendwas. Das ist niemand, der groß im Radio gespielt wird. In Deutschland habe ich ihn wahrscheinlich mal auf irgendwelche Studentenradios gehört, aber der läuft jetzt nicht bei Antenne Köln oder was weiß ich, was es bei euch so gibt. Was da so.
Eins live.
Eins live zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass er dann muss bei eins live gespielt wird.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube tatsächlich, was du sagtest, das ist so wie Elliot Smith. Ist ja. Connor Oberst oder Bright Eyes irgendeiner, der Teenie-Filme oder romantische oder Indie-Filme guckt? Jeder hat schon mal in einem Film einen Bright Eyes-Song gehört. So, weil der wahrscheinlich.
Ich würde sagen, First Death My Life auf jeden Fall. Den kennt jeder, der schon mal einen Zach Braff-Film gesehen hat oder irgendwie sowas.
Reden wir gleich auch noch über Songs, über einzelne? Kommen wir da auch noch?
Gerne.
Das stimmt schon. Also ich glaube, das ist halt so, irgendwie kennt jeder kennt irgendeinen Song, ohne zu wissen, wen sie da hört. Gerade. Tatsächlich.
Das ist richtig. Obwohl ich immer noch so behaupten würde, dass Conor Oberst eine der markantesten Stimmen hat, die ich kenne. Also, denn wie du halt, vor allem die frühen Sachen, bin ich halt vollkommen bei dir, dieses verbitterte, zitternde, was in seiner Stimme ist, verzweifelte, ich glaube, das kann bloß noch, hat bloß noch vor ihm Elliot Smith so gekonnt. Ja. Und das war's.
Ja.
Und vielleicht noch eine andere Handvoll Leute, die mir jetzt nicht einfallen, aber trotzdem. Ey, das ist schon.
Phoebe Bridgers, Entschuldigung, ich musste da kurz reingrätschen.
Phoebe Bridgers finde ich auch ganz fantastisch. Ich finde sie auch wirklich ein gutes, moderne Version von Conor Oberst. Ungefähr, kann man fast schon so behaupten.
Ich. So ein bisschen. Finde ich gar nicht, weil die sind schon sehr, sehr, sehr unterschiedlich, finde ich tatsächlich. Wenn sie nicht Sachen zusammen machen, finde ich sie schon sehr, sehr unterschiedlich. Also ja, sehr, sehr unterschiedlich ist jetzt auch, es ist schon irgendwie das Genre, aber es ist schon.
Ich weiß, was du meinst. Ja, es war falsch ausgedrückt von mir. Ey, jetzt komme ich gerade natürlich auf den Boy Genius.
Ja, da
empfehle ich immer wieder. Empfehle ich immer wieder Leuten, hört euch Boy Genius an.
Ja, müssen wir jetzt einen Cut machen, sonst dauert es wirklich lange, weil auch da, ich finde, da ist Lucy Dacious ist für mich die Schwächste in, ich mache gerade Anführungsstriche, die man nicht hört.
Ja, ja.
Aber da und
wenn Lucy Dacus, Dacious, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, keine Ahnung, Dacus, Dacious, die Schwächste in einem Triumvirat ist, dann ist es schon wirklich sehr, sehr viel mit Julian Baker noch zusammen und Phoebe Bridgers, ey. Ui. Also, ich habe mir die, mal ganz, ganz kurz ausgeguckt, ich habe mir die Vinyl wirklich blind gekauft.
Ja.
Also wirklich im Plattenladen blind gekauft, weil ich einfach dachte, Phoebe Bridgers, Julian Baker, hast du schon mal irgendwie gehört? Ja, Lucy Dacus sagt dir jetzt nichts. Nimmst du einfach mal mit. Ich habe die Platte, glaube ich, an einem Tag 4-mal gehört oder
so. Die ist auch einfach so verdammt gut. Also die ist, ich liebe diese Platte wirklich über dermaßen, auch weil alle drei Musikerinnen, ich finde die so dermaßen großartig. Also ich sag immer, wenn ich Julian Baker Leuten näher bringen will, nehme ich immer irgendeine YouTube, auch Live-Version, wo sie in der Baustelle steht und Rejoice singt. Der sehr, ich sag mal, ruhig, ja doch ruhig anfängt und jetzt auch noch gar nicht so besonders am Anfang ist, bis auf dem auf der Text. Der Text ist auch wow. Aber wenn sie dann ausbricht in ihrem Refrain und diese krass, einfach nur Gänsehaut. Und ihre Unterschiedlichkeiten dann alle zusammen in Boy Genius, ja, besser geht's nicht.
Noch, noch ein kleiner Funfact, bevor wir zu Connor zurückkommen. Julian Baker ist die Gitarristin von Hayley Williams. Also von der Sängerin von Paramore. Ist Julia Williams gerade die Gitarristin. Okay. Ja.
Schon wieder was gelernt.
Denn wer mal Hayley Williams jetzt live sieht in nächster Zeit mal, entweder auf YouTube oder so live, wenn eine sehr, ich finde doch charismatische, aber doch unscheinbar, irgendwie charismatisch, aber unscheinbare Person an der Gitarre steht, das ist Julian Baker. Und die Frau ist ganz toll. Aber zurück zu Connor, ich glaube, die haben schon auch schon mal zusammen Musik gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Julian Baker und Connor Oberst nicht zusammen Musik gemacht haben, in irgendeiner Art und
Weise. Die hängen doch bestimmt die haben alle irgendwann mal irgendwo zusammen Musik gemacht. Gott, wenn die alle mal zusammen, wenn die alle mal alle, mein Gott, Boy Genius, Connor Oberst, Bright Eyes, ach Gott.
Ey, du weißt doch gar nicht, was alles noch für Songs auf dieser Fevers and Mirrors Version drauf sind. Ja. Mit diesem anderen. Jetzt, wir kennen jetzt zwei. Das ist, glaube ich, Trust and Compare mit Waxahachie und Her Lie mit Phoebe Bridgers. Ich glaube, mehr gibt es noch nicht. Weiß ich nicht. Warte, ich gucke mal kurz bei Spotify. So viel Zeit muss sein. Bright Eyes. Nee, tatsächlich kennt man bloß die beiden bis jetzt. Und. Oh, warte mal. Oh, irgendwas Neues ist rausgekommen.
Aha. Warum weiß ich das noch nicht?
Warum weiß ich das noch nicht? St. Ides Heaven, Companion-Version? Mhm. Okay. Hab ich danach noch was zum Hören? Okay, sehr gut. Man lernt auch bei uns. Nee, du wolltest über einzelne Songs reden. Welcher ist dir da genau... hast du einen besonderen Song, über den du gerne reden
willst? Ich weiß nicht, gibt es so eine Top 4, Top 5, einfach aus verschiedenen Gründen.
Können wir gerne machen, ich liebe Top-Listen.
Okay, machen wir Top 3, Top 5.
Top 5, Top 3 ist zu schwer, Top 5 ist dann eher...
Aufsteigend, absteigend. Aber ganz
ohne Wertung.
Ja, ohne Wertung, okay, dann...
Einfach die 5 Songs, die jetzt...
If Winter Ends... Für mich ein ganz besonderer Song.
Okay.
Einfach, großartig. Dann, ich finde Easy Lucky Free. Lua. Okay. Lua. Mhm. Dann, ich würde dann sagen doch At the Bottom of Everything.
Okay.
Und schlussendlich ist es dann, weil es für mich einer der schönsten Love-Songs und gefühlsmäßige Songs ist einfach First Day of My Life.
Okay. Wahrscheinlich ist es dann, wenn ich wirklich morgen frage, 5 komplett andere Songs. Könnte ich mir gut
vorstellen. Höchstwahrscheinlich, ja, definitiv.
Bei mir, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen, aber ich mache es trotzdem sehr spontan. Goldmine Gutted, auf jeden Fall. Method Acting. Mhm. Finde ich auch einen ganz, ganz, ganz fantastischen Song. Allein schon This is not a movie, this is Method Acting. Allein diese Textzeile, was danach alles kommt. Gold. Einfach nur Gold mit Platin drumherum. Also wir haben jetzt Goldmine Gutted, Method Acting. Dann gehe ich jetzt nochmal in seine Solo-Sachen und sage Ten Women von der Outer South. Dann sage ich Greater Omaha von Desaparecidos. Und wir gehen mal in eine ganz moderne Richtung und sagen Until St. Dipfners kicks us out.
Gute Wahl. Gute Wahl. Stimmt.
Aber die Salutations-Version, nicht die Rumination, sondern die Salutations-Version. Echt? Bitte dazu. Also ja, die finde ich
ein Stück
besser. Weil ich einfach die Band, das Band-Arrangement besser finde. Aber der Song an sich ist immer noch fantastisch, aber ich finde einfach das Arrangement cooler mit Bayern. Das
ist der einzige Song, wo ich jetzt gerade sage, yo. Also alle Songs geil, aber das ist der Song, wo ich jetzt sage, ja, stimmt, hätte ich mit reinnehmen sollen.
Ja. Obwohl ich bei Salutations wirklich, ich habe die letztens mal wieder gehört, so an einem faulen Sonntagnachmittag habe ich hier gelegen und habe die mir einfach mal aufgelegt, die Platte. und mitgelesen mit den Tech. Also wirklich so in meinem Sitzsack hier gesessen, einfach einen ganz gemütlichen gemacht. Und ich, alter Schwede, ich habe mich komplett neu verliebt in dieses Album wieder. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich, 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 wirklich. Ich hätte auch Barbary Coast sagen können oder fast jedes Lied von dem Album.
Mir fällt auch noch Sunrise Test. Sunset ein, also nicht von dem Album, du bist noch bei dem Album gerade, aber.
Da würde ich. Ich habe auch überlegt, ob ich Arinette dazu nehme. Ich hätte auch.
Ja.
Kalender Hang. Wie gesagt, 5 Songs und das ist halt. Du sagst, frag mich in einer Stunde nochmal. Ich würde 5 andere nennen.
Ja.
Das ist einfach.
Aber so. Ich finde, Arinette ist zum Beispiel ein super Beispiel dafür, dass ein Song, der ist mega gut, der ist mega. Da muss ich aber wirklich für bereit sein. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe genau, was du meinst. Weil der Song ist wirklich, der ist hart. Ja. Der ist wirklich, wirklich hart.
Also.
Und also es ist auch wirklich, wo viele Leute sagen würden, das ist mir jetzt zu traurig.
Ja, auch. Oder
ja.
Das trifft und ganz gut, also.
Ich würde sagen, traurig ist dezent untertrieben. Ja. Dezent untertrieben. Also es ist wirklich, das ist. Wie ich erst schon gesagt habe, vor ungefähr einer halben Stunde, warum er für mich der Prototyp Emo ist, der einzige wirkliche Emo, den ich bis jetzt gesehen habe in der Musiklandschaft, neben Elliot Smith. Das ist, da zeige ich einfach Arinette und sage, hier, bitte zeig mir irgendeinen My Chemical Romance Song, der ansatzweise nur ein bisschen ähnlich emotional ist. Dann bin ich dabei. Aber das schaffst du nicht. Und ist halt leider so. Gibt's eigentlich noch mal, ich glaube, wir können jetzt ewig weiter rumreden, aber ich würde es langsam Richtung Ende hinsteuern. Gibt's aber eigentlich noch ein paar Anekdoten, die du einfach zu Bright Eyes erzählen kannst? Konzertmäßig, aus dem Privaten, irgendein kleines Anekdötchen, das du halt mit Bright Eyes oder Conor Oberst verbindest oder irgendwie, was jetzt einfällt.
Weil ich gerade so Dötchen an sich so gar nicht, weil tatsächlich ist, also ich teile schon gerne oder sage Leuten gerne, dass ich Bright Eyes höre, bin aber im Freundeskreis fast alleine damit und habe das quasi eher so Bright Eyes, Conor Oberst so ein bisschen eher wie mein, ich sag mal, mein Schatz, also so, deswegen habe ich so Anekdoten habe ich gar nicht, aber es ist eher so, dass Bright, also ich sag bewusst Bright Eyes, weil es mehr Bright Eyes als alles andere ist tatsächlich.
Ja.
Ist halt tatsächlich die Platten oder die immer wieder landen. Wenn es mir irgendwie nicht gut geht, landet früher oder später eine Bright Eyes. Entweder um mich diesem Gefühl. Und das finde ich das Schöne, es geht irgendwie beides. Ich kann mich, das ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, so ein bisschen nicht, aber Bright Eyes schafft es, ich kann mich so ein bisschen in meinem Elend suhlen. So richtig, also wenn es mir scheiße geht, lege ich eine Bright Eyes Platte drauf und es geht nochmal eine Schuhe. So, jetzt fühle ich mich richtig scheiße. So, weil es geht mir noch beschissener, aber danach geht es mir gut. So, es ist wie so ein reinigendes,
Es ist so eine Art Katharsis, ja,
genau.
Die du durchlebst in dem Moment. Ja, ja.
So,
ja,
ja. Aber man kann sie auch hören. Ich finde halt, wie gesagt, First Day of My Life ist ein gute Laune-Song. Es ist einfach ein gute Laune-Song. Und der hat mehrere davon. Und das geht.
Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Das klang jetzt so die ganze Zeit, als würde er halt wirklich nur den Weltschmerz besingen. Nee, der hat wirklich ganz, 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 ganz tolle Uplifting. Songs, die einen zum Lächeln bringen und zum Tanzen, ja, teilweise sogar.
Voll. Und ja, deswegen, ich finde, Bright Eyes geht halt immer. Und das ist das Schöne. Und, aber Anekdote, ich finde, ich werde nie das Bild tatsächlich beim Konzert vergessen, weil mir das so neu war, weil er da viel mit Mundharmonika gespielt hat. Also bei der Ruminations Tour. Ich fand es irgendwie schon witzig. Ich wusste halt nicht, wie so eine Mundharmonika an sich, also klar, wie die funktioniert schon, aber dass ein Typ wirklich da auch angestellt war und nichts anderes gemacht hat, als die immer wieder in das Wasserglas zu tunken, die sauer, die trocken zu machen. Ich fand's witzig, weil das so, es war fast schon ein absurdes Bild. Du musst es ja auch dann gehabt haben, dieses Glas an Mundharmonikas, ja, ja, was dann immer wieder raus und wieder trocken gemacht wurde. Ist jetzt nicht so eine spannende Geschichte, ich fand's halt aber irgendwie witzig.
Nee, das ist. Ey, wir sind ja beide die Menschen, die viel auf Konzerte gegangen sind und gehen werden. Und ich habe ja selber Musik gemacht oder mach bloß noch Hobbymäßig. Also ich habe auch früher aktiver Musik gemacht, als ich jetzt mache, sagen wir mal so. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass mir irgendjemand meine Sticks reicht oder irgendwie die Gitarre stimmt oder irgendwas. Ich finde das so absurd. Und dann ist halt so ein Typ da, wie du halt erzählst, der einfach bloß dazu da ist, um die Mundharmonika sauber zu machen. Wow. Ja. Das ist wirklich absurd. Und vor allem, ich glaube, es ist dieser, ich weiß nicht, ob das sogar sein Bruder so ist, der ist ewig groß, dieser Typ. Der ist immer dabei. Der ist mir schon bei so vielen Konzerten aufgefallen, weil er einfach so, das ist sein, ich glaube, sein Roadie oder so, keine Ahnung, sein persönlicher Assistent. Und Conor Oberst, der ist halt wirklich bloß 1,65 Meter oder so. Der ist wirklich ganz, ganz kleiner Typ. Und dann sein Roadie ist irgendwie 2,02 Meter oder sowas. Der ist wirklich ein riesen Vieh, dieser Typ. Aber okay, deshalb ist er mir aufgefallen. Ich hab die Frage so ganz provokativ gestellt, ohne wirklich auch eine Antwort zu haben zu der Frage, Anekdote oder irgendwas mit Conor Oberst. Wie gesagt, die Casadega-Tour, da sollten The Faint als Vorband spielen, die haben noch nicht gespielt. Ich habe die zwei brillanten Vorbands mit First Aid Kit und Phoebe Bridgers schon erwähnt. Ich habe auch keine so krass großen. Ich habe in meinem Freundeskreis meine beste Freundin, die Sarah, die war auch schon oft in diesem Podcast erwähnt wurde, in anderen Podcasts erwähnt wurde, die teilt eine ähnliche Leidenschaft für Bright Eyes, aber nicht ganz so krass. Die sagt zum Beispiel, nicht wie wir, dass man es immer auflegen kann, und sie sagt, die braucht zur Bright Eyes hören ihre Momente. Die kann es nicht immer hören. Die kann nicht immer Conor Oberst hören, weil diese Stimme zieht sie immer.
Kann ich nachvollziehen, definitiv.
Ja, sehe ich auch vollkommen ein. Aber so an sich, ich bin es auch mittlerweile leid, weißt du, ich mache das jetzt so, dieses missionarische, schon seit fast 20 Jahren, Leute zu missionieren, Bright Eyes zu hören, langsam habe ich keinen Bock mehr, weil wenn sie keinen Bock haben und lieber ihre scheiß andere Musik hören, nicht mein Problem.
Das ist aber, okay.
Ja, ich habe gestern eine wunderschöne Nachricht bekommen auf Instagram vom Carsten, der gesagt hat, durch dich habe ich so viele tolle Musik entdeckt, die ich noch niemals entdeckt hätte. Und das sage ich mir.
Aber ja, ich finde, also muss man ja jetzt, ich finde, man muss schon mal auch dazu sagen, man muss einen Zugang zu, gerade zu den frühen Sachen, man muss ihn haben. Wenn man den nicht hat, dann hat man den nicht. Also.
Nee, aber ich würde jetzt niemanden, wenn ich sage Bright Eyes oder Conor Oberst, würde ich jetzt niemals sagen, ey, hör dir mal If Winter Ends an. Also, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil wenn dann irgendwann Drive on a Fucking Cliff singt, ist vielleicht nicht ganz so geil. Aber hör dir dann von mir aus die Salutations an. Ein sehr, sehr rundes Folkrock-Album, was es so in der Art und Weise sehr selten gibt heutzutage. Mhm. Und wenn, dann ja, ist es lange nicht so gut. Oder auch die Casadega finde ich auch ein sehr, sehr massentaugliches Album. Mit vielen massentauglichen Songs. Classic Cars, Soul Singer, Session Band, krasse, massentaugliche Songs. Könntest du auch im Radio spielen teilweise. Ey, auf Monsters and Men kommt auch im Radio mit Little Talks. Das ist auch ungefähr fast die gleiche Kerbe, die man ab und zu mal
von Conor rauskommt. Ich glaube, mit dem Gedanken werde ich jetzt einfach mal gleich. Ich glaube, da werde ich mir mal ein paar Gedanken machen, ob ich diese Massentauglichkeit. Also ich fände es gut. Ich habe da nicht so dieses, so, oh, keine Band darf, keine Musikerin darf berühmt werden, weil ich die jetzt kenne und so, also gar nicht. Aber ich glaube.
Ich war früher mal so.
Ich hatte die Phasen auch, also, aber zum Glück wird man ja auch älter und
Ja. Ich hatte die Phase ganz kurz abschweifen mit Portugal the Man. Ich bin ja schon, gebe ich auch immer wieder gern an, Portugal the Man Fan der ersten Stunde. Also wirklich seit erst Album Nummer 1, bevor die halt irgendwie jemand kannte und hier vor 50 Leuten in Dresden gespielt haben und jetzt nicht vor 50.000 Leuten irgendwo bei Woodstock oder sowas. Und ich habe mich dann geärgert, als Ich habe mich wirklich geärgert vor 2, 3 Jahren, als dann Feel It Still plötzlich von meiner Schwägerin gesungen wurde, die halt wirklich auch zu Da Kaiser Mania geht und sowas. Da habe ich mich geärgert so ein bisschen.
Ja, aber also mittlerweile bin ich eher so, ich will, dass jeder Mensch auf dieser Welt versteht, wie großartig Bright Eyes, wie großartig Boys Set Fire, wie großartig Spanish Love Songs. Also einfach um doch mal jetzt hier ein paar gute Bands noch zu droppen.
Ey, immer wieder gerne.
Einfach sind.
Von meiner Boys Let's Fire Story habe ich dir schon erzählt, oder?
Nee.
Aber machen wir ganz kurz. Die viel Zeit haben wir noch. Ich habe eine Boys Let's Fire Story. Ich bin nicht der größte Boys Let's Fire Fan. Ich habe großen Respekt vor dieser Band, gute Band. Und es war 2015, 14, 15, 16, irgend sowas in der Ecke. Da war ja mal das Southside Festival so dermaßen abgesoffen. So dermaßen irgendwie abgesoffen, Hurricane-mäßig, und die mussten es evakuieren, alles Mögliche. Und Southside ist von München lustigerweise dann doch schon ein Stück entfernt, aber jetzt auch nicht so ewig weit weg. Also ist dann doch schon relativ nah. Und dann hieß es, über Buschfunk wirklich, es spielt eine Überraschungsband im Sunny Red im Feuerwerk in München. Sunny Red im Feuerwerk in München, musst dir vorstellen, die haben keine Bühne, da spielt die Band ebenerdig. Das ist so klein, das Ding, wirklich, da hast du, ich glaube, sogar ein Klo für alle und sowas. Das ist wirklich ganz, ganz indiehaft, also ganz, ganz abgeranzter Schuppen, wo ganz viele Assi-Punk-Bands spielen. Jedenfalls hieß es da irgendwie, da spielt irgendeine krasse Band und niemand wusste wer. Wirklich niemand wusste wer. Und dann, ich hatte Gott sei Dank Glück, wir waren zeitig genug da, wir kamen rein. War unfassbar voll. Also wirklich, ich glaube, da waren 50 Leute zu viel in diesem Raum. Und da passen, glaube ich, bis 100 Leute rein. Also es war wirklich richtig krass bombevoll. Ja, und dann spielten dort Boys That's Fire 2 Stunden lang in diesem blöden kleinen Club.
Herrlich, herrlich.
Und ganz ehrlich, ich habe mich dort nicht bewegt. Ich habe wirklich mehr oder weniger in der Ecke gestanden, zugeguckt. Ich habe trotzdem geschwitzt wie ein Schwein. Einfach, ich glaube, ich habe noch nie so ein Chaos in einem Konzertding erlebt. Wie diese 3 Security-Männer immer wieder Leute weggeschubst haben und die Band irgendwie immer Leute weggeschubst hat. Und es war einfach großartig. Es war schön. Das war richtig toll. Das war meine Boys Let's Fire Story. Und meine einzige Story, wo ich erzählen kann, ich habe mal einen Secret Gig von einer Band gesehen. Ich habe sowas noch nie vorher und danach irgendwie mal geschafft. Aber das war das Erste und Einzige, was ich gesehen habe. Das war toll.
Das glaube ich.
Und für umsonst sogar. Muss man doch dazu sagen.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Mhm. So. Wie gesagt, ich könnte jetzt über Conor Oberst nochmal 2 Stunden reden, weil dann komme ich irgendwann zu Sally Creek kommen, dann kommen da jetzt nochmal 4 Stunden. Und dann kommen wir immer wieder zu Boy Genius, dann nochmal 5 Stunden. Deshalb würde ich jetzt einfach sagen, vielen Dank, Arne, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über dieses sehr nischige Thema zu reden.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war sehr schön.
Ich habe mich da sehr, sehr gefreut und ich hoffe, wir hören uns nicht das letzte Mal, weil wir haben bestimmt noch so 1, 2 Punkte, auf denen wir gerne mal reden würden. Zum Beispiel, aber da würde ich gerne noch einen anderen Freund dazu holen, zu dritt, dass er mich von Pop-Punk bekehrt oder zu Pop-Punk bekehrt. Oder mir erklärt, warum Pop-Punk doch nicht so beschissen ist, wie ich es finde.
Ja, wäre eine Möglichkeit.
Das, ja, können wir gerne mal machen. Sowas mag ich immer gerne. Ich will ja auch mal machen, dass mir Leute erzählen, warum die Ärzte gut sein sollen. Ich will es gerne mal wissen, weil ich es nicht verstehe. Aber ja, so viel zu dem Thema. Ich habe mich wieder unbeliebt gemacht am Ende. Jetzt mache ich noch ich habe jetzt einen Auftrag bekommen, habe jetzt immer wieder am Ende mein Monolog runterzurasseln. Folgt uns auf den Social Media Plattformen, Link in den Show Notes. Folgt unserer Playlist bei Spotify, Link in den Show Notes. Gebt uns vielleicht eine Bewertung bitte ab, das wäre ganz lieb bei Spotify und iTunes oder wo immer Bewertung abgibt. Aber bitte bloß gute, weil negative mögen wir nicht. Wir sind dann doch nicht so cool. Und ja. Hört uns weiter, empfehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal, Arne.
Gerne.
Und da sage ich da jetzt Tschüss und schönen Abend, Tag und lacht euch.